Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Wir sprechen heute mal wieder über eines deiner Leidenschaftsthemen, Max, würde ich sagen. Und zwar, heute haben wir mal wieder ein Eisenbahnunglück. Wir sind ja immer noch in, oder sind wir das immer noch in unserer Phase, wo wir nicht so viel über Flugzeuge sprechen?
Ja, ich glaube, wir nehmen uns ja immer noch ein bisschen zurück, weil wir ein bisschen, was heißt Kritik, aber ein paar Meinungen bekommen haben, dass wir ein bisschen zu viel über Flugzeuge reden.
Konstruktives Feedback.
Genau, so sagt man das heute. Deshalb heute ein ganz klassischer Eisenbahnfall, ein Eisenbahnunglück. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele diesen Fall kennen. Es ist zumindest eines der größten und ich finde eigentlich so der bekanntestes Unglück aus der Bundesbahn-Ära, als es noch nicht die Deutsche Bahn war, sondern eben die Deutsche Bundesbahn. Das Unglück ist schon ein bisschen länger her, 1975. Aber, und deshalb fand ich diesen Fall auch interessant für unseren Podcast, die Ursachen oder die Auslöser von damals, die sind bis heute noch gar nicht so verschwunden. Also es gibt einen relativ aktuellen Fall, der zuerst ganz ähnlich abgelaufen ist, dann aber, Gott sei Dank, muss man sagen, eine andere Wendung genommen hat, aber es geht so in die Richtung, da sprechen wir später darüber. Und deshalb finde ich diesen Fall, obwohl er schon länger her ist, auch für heute ganz interessant.
Ja, ich finde den auch auf jeden Fall sehr spannend. Es war tatsächlich auch so, bevor du mir von dem Fall erzählt hast, wusste ich tatsächlich auch nichts davon. Also ich bin ja offensichtlich auch sehr, sehr interessiert an solchen Fällen, aber ich kannte es tatsächlich nicht. Und ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, alle, die jetzt gerade zuhören, sind auch sehr gespannt darauf, hier auch so ein bisschen da in die Geschichte auch der Bundesbahn einzutauchen. Und ich würde einfach sagen, also wir bleiben ja in Deutschland, du hast schon gesagt, 1975, aber ich würde sagen, nimm uns doch mal mit.
Das bayerische Oberland südlich von München gilt seit jeher als beliebtes Ausflugs- und Touristenziel. Die Nähe der Alpen, Seen und idyllische Städte locken besonders am Wochenende zahlreiche Menschen an. So war auch das erste Juniwochenende 1975 in der Gegend gut besucht. So gut, dass die Bundesbahn sich entschieden hatte, immer sonntags einen Sonderzug in den Fahrplan zu legen. Dieser Sonderzug verkehrte immer am Sonntagabend von Lenggries nach München und sollte vor allem die Münchner wieder zurück nach Hause bringen. So auch am 8. Juni 1975. Doch an diesem Tag werden die Ausflügler nicht mehr nach München zurückkehren. Um kurz vor 18.30 Uhr sprechen die beiden Fahrdienstleiter telefonisch miteinander. Sie sind zuständig für die Bahnstrecke zwischen Warngau und Schaftlach. Doch das Gespräch der beiden verläuft nicht so, wie es die Regeln der Bundesbahn vorschreiben. Sie reden aneinander vorbei und schicken am Ende beide Züge gleichzeitig auf die Strecke. Doch nicht nur die Fahrdienstleiter machen Fehler, auch der geplante Fahrplan selbst wird die Katastrophe jetzt noch begünstigen. Um 18.31 Uhr kommt es dann zum Unglück. Beide Züge stoßen frontal ineinander, 41 Menschen kommen dabei ums Leben, über 120 Personen werden verletzt.
Das ist schon ein sehr tragischer Fall. Also natürlich sind ja eigentlich alle Fälle, über die wir sprechen, in der Regel extrem tragisch. Was mir hier nochmal für einen Gedanke gekommen ist, und das erinnert mich so ein bisschen an den Fall von Herborn, der das für mich nochmal so, ja, wenn man das so sagen möchte, nochmal so einen Ticken tragischer macht, ist tatsächlich, dass die Leute ja eigentlich sich einfach nur einen schönen Tag machen wollten. So war es ja auch zum Beispiel in Herborn, die Leute an der Eisdiele und so weiter, an einem schönen Sommertag. Und da musste ich bei diesem Fall auch dran denken. Das ist eben, war ja auch Juni, ne? Wir sind jetzt auch quasi im Sommer. Im Grunde genommen ist das ziemlich genau 50 Jahre her. Und da kann man sich natürlich auch einfach vorstellen, jetzt gerade wenn man hier den Sommer erlebt, wie das ist. Man freut sich darauf, irgendwie mal die Stadt zu verlassen, ein bisschen rauszukommen und so. Und natürlich erwartet niemand, dass so etwas passiert. Und so kann man oder muss man sich das natürlich auch irgendwie bei den Leuten damals vorstellen. Und ich glaube, dieser Aspekt, und ich glaube gerade, weil es gerade auch wieder Sommer ist, ist das so ein Fall, wo man sich schon reinversetzen kann. Und in dem Kontext auch, lass uns dann erstmal noch so ein bisschen über diese Bahnstrecke und Gegend sprechen, damit wir uns das noch besser vorstellen können. Wie müssen wir uns das vorstellen dort?
Ja, auch da bin ich sogar ein bisschen Experte. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Ich komme gebürtig aus München. Insofern kenne ich die Gegend da ganz gut. Denn wir sprechen so über das bayerische Oberland in diesem Fall. Das ist so alles südlich von München, mal ganz grob gesagt. Warngau selbst, die Stadt, wo in der Nähe das Unglück passiert ist, liegt im Landkreis Miesbach. Ungefähr 4000 Einwohner, also eine relativ idyllische Stadt. Liegt an der Bahnstrecke von Holzkirchen nach Lenggries. Bis Holzkirchen fährt noch die Münchner S-Bahn hin. Und von Holzkirchen dann nach Lenggries ist das so eine gemütliche Nebenbahn, würde ich sagen. Also die Strecke ist eingleisig, bis heute übrigens, ist auch bis heute nicht elektrifiziert, also wird immer noch mit Dieselzügen betrieben. Das war damals auch schon so. Strecke ist so ungefähr 30 Kilometer lang. Und die Landschaft selbst ist, ja, ich würde sagen, ist so Bilderbuch Bayern. Also so, wie man sich das vorstellt als Tourist, die Landschaft ist super schön. Man sieht die Alpen, es ist eben das Oberland so in Alpennähe, viel Natur, schönes Seen, aber auch sehr teuer. Ich weiß nicht, wie es damals war, 1975, aber heute ist es, glaube ich, für wenige Menschen leistbar, sich dort irgendwie ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Die Mieten sind absolut durch die Decke gegangen, das seit Jahren. Also es ist teuer und insofern fährt der Münchner oder so die Leute aus der Gegend eher hin, um ja sich eben einen schönen Tag zu machen, Ausflüge zu machen, das Wochenende zu genießen. Und so war das eben auch am 8. Juni 1975.
Ich kenne die Gegend dort tatsächlich so gut wie kaum, aber ich stelle es mir auch, also auch von deinen Beschreibungen her, wirklich sehr, sehr schön vor. Und ich glaube, das ist ja wirklich so in München und das Münchner Umland teuer, aber schön. Oder vielleicht andersrum, schön, aber teuer.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, ja. Es ist wirklich schön, aber ja, man muss natürlich auch sagen, es ist am Wochenende noch immer einfach sehr voll, weil irgendwie ganz München immer die Idee hat, mal ein bisschen rauszufahren. Und der Münchner fährt ja auch gerne mit dem Auto da raus. Also insofern ist es dort immer ziemlich voll, auch was Straßen angeht. Und ich weiß, dass es manche Orte und Kommunen gibt, die ja jedes Wochenende da ziemlich jammern über die ganzen Autos und die dann irgendwie Gehwege vollparken. Und das ist alles ziemlich überlaufen dort mittlerweile. Aber es ist wirklich schön, ja.
Wenn jemand zuhört, der oder die dort wohnt, schreibt uns gerne, wie es dort aktuell aussieht. Ja. Und ja, aber lass uns noch mal zurück zu der tatsächlichen Katastrophe dann gehen. Im Grunde genommen wurde diese Katastrophe ja ausgelöst durch schlechte Kommunikation zwischen den Fahrdienstleitern. Kann man das so sagen?
Genau, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ganz kurz am Anfang noch, wer jetzt nicht so im Bahngame drin ist wie ich, Fahrdienstleiter, wir hatten schon ein paar Fälle, wo wir darüber sprechen. Fahrdienstleiter sind im Grunde sowas wie Fluglotsen für die Strecke. Das heißt, sie stellen Signale und Weichen und sorgen eben dafür, dass die Züge sicher von A nach B fahren können, damit wir das mal am Anfang geklärt haben. Und was wir uns auch am Anfang anschauen müssen, ist so grundlegend die Technik der Bahnstrecke damals. 1975, fast 50 Jahre her. Damals gab es noch keinen, Achtung Fachbegriff, Streckenblock. Und ein Streckenblock, das muss man sich so vorstellen, der unterteilt eine Bahnstrecke in einzelne Blöcke, wie der Name auch so sagt. Und diese Blöcke sind jeweils durch Signale voneinander abgegrenzt. Und das System ist eigentlich ziemlich logisch und selbsterklärend, denn erst wenn ein Zug vollständig einen Streckenblock verlassen hat, kann ein anderer Zug in diesem Block wieder einfahren. Und die Technik verhindert dann eben, dass zwei Züge im selben Block sind, weil das darf ja auf keinen Fall sein. Also ich glaube, das ist relativ einfach verständlich.
Der Punkt ist, wie lang ist so ein Block von der Länge her?
Das ist tatsächlich immer unterschiedlich von der Strecke. Also es gibt Blockabstände, die wirklich sehr lang sind und es gibt Strecken, wo Blockabstände sehr kurz sind. Wenn du dir zum Beispiel so S-Bahn-Verkehre anschaust, dann hat man in der Regel sehr kurze Blöcke. Die Berliner S-Bahn zum Beispiel ist da sehr bekannt dafür, dass sie extrem kurze Blöcke hat, einfach weil ein dichter Takt ist und so schnell ein Zug hintereinander herfahren kann. Aber ich sag mal, auf längeren Strecken oder eben auch auf so kleinen Nebenbahnen, wo nicht so viele Züge fahren, das ist so ein Block mehrere Kilometer lang. Mhm. Also da gibt's jetzt gar nicht so, oder ich weiß zumindest nicht, ob es da feste Maße gibt. Also es kommt immer sehr auf die Geografie an und wie viel Verkehr eben auf dieser Strecke ist. 1975 gab es aber eben auf dieser Strecke, über die wir sprechen, diesen Streckenblock noch nicht. Einfach weil, das ist eine Nebenbahn, da ist jetzt nicht so viel Verkehr, da fahren nicht so viele Züge. Das wäre viel zu teuer gewesen, sowas einzubauen und eben viele Signale aufzustellen und das Ganze dann technisch in ein Stellwerk einzubauen. Und deshalb konnten 1975 die Fahrdienstleiter auf dieser Strecke theoretisch auf zwei Züge oder zwei entgegengesetzte Züge in einen Block quasi einfahren lassen oder auf die Strecke einfahren lassen, also quasi gleichzeitig auf die freie Strecke schicken. Theoretisch, denn das Ganze war betrieblich natürlich nicht zulässig, das ist klar. Und kein Fahrdienstleiter hat sowas absichtlich gemacht, ist auch klar. Also es geht jetzt nur rein um die Frage, ob das möglich gewesen wäre. Theoretisch wäre es gewesen. Es gab nämlich keine Sicherheitsvorkehrung dafür, dass zwei Züge auf die Strecke geschickt werden. Also das wäre technisch tatsächlich möglich gewesen, aber es gab Regeln bei der Bundesbahn damals und das waren die mündlichen Absprachen. Und das sind die sogenannten Zugmeldungen, die die beiden Fahrdienstleiter, der eine in Warngau und der andere im Nachbarbahnhof in Schaftlach, eben abgeben müssen.
Und das klingt eher, ich finde das erstmal ganz spannend, so dass das dann eben einfach mündlich gemacht wird. Das wirkt so erstmal sehr, sehr informell. Wie sieht denn so eine Zugmeldung dann aus zwischen den beiden?
Ja, also weil informell, wie du sagst, war das nämlich gar nicht. Also das Ganze lief mündlich ab, das ist richtig, über Funk. Und ein Fahrdienstleiter bietet dem anderen Fahrdienstleiter nämlich seinen Zug an. So nennt man das offiziell bei der Bahn, anbieten. Und er nennt eben die Zugnummer dieses Zuges. Der andere Fahrdienstleiter wiederum muss diesen Zug annehmen. Das ist wieder der offizielle Begriff. Und es wird noch die Uhrzeit der voraussichtlichen Abfahrt des Zuges im Bahnhof genannt, damit der Fahrdienstleiter des anderen Bahnhofs wieder abschätzen kann, wann denn der losgeschickte Zug, der ihm angeboten wurde und den er angenommen hat, in seinem Bahnhof ankommt. Weil die Fahrdienstleiter wissen ja, wie lange ein Zug jetzt von seinem Bahnhof zum anderen Bahnhof braucht ungefähr. Das können sie abschätzen. Und entsprechend wichtig ist auch diese Uhrzeitangabe. Und dafür gibt es aber feste Wortlaute. Es gibt Vorschriften. Das heißt, das ist jetzt kein so ein informelles Geplauder oder Geschnatter, sondern es ist schon so, dass es eben feste Wortlaute gibt, die beide sagen müssen. Und das Ganze macht das eben zu einem sicheren System, vorausgesetzt, es halten sich alle daran.
Was ja auch der springende Punkt dann quasi ist. Also eigentlich, genau, es gibt diese Regeln, es gibt die Vorschriften, das ist alles, das hat eine formelle Struktur und so weiter. Aber in diesem 8. Juni 75 wurde sich ja genau daran nicht gehalten, oder?
Richtig, genau das ist nämlich der Punkt, der zu diesem Unglück geführt hat. Denn an diesen festgeschriebenen Wortlaut, an diese fest und vorgeschriebene Zugmeldung, haben sich beide Fahrdienstleiter nicht gehalten. Denn als die Fahrdienstleiter in Warngau und in Schaftlach über diese beiden Züge gesprochen haben, haben sie ja sehr unförmlich, sehr locker geredet, also eher so kumpelhaft, und sie haben außerdem völlig aneinander vorbeigeredet und sich auch gegenseitig unterbrochen. Was interessant ist, denn diese Gespräche wurden auch aufgezeichnet. Das ist übrigens heute immer noch so. Also Kommunikation zwischen Fahrdienstleitern, Lokführern, all das wird aufgezeichnet. Und deshalb kann man hinterher auch immer ganz genau schauen und rekonstruieren, was da schiefgelaufen ist. Und so liegt uns auch der Dialog aus dem Jahr 1975 tatsächlich vor. Und wenn ich da mal kurz zitiere daraus, der Fahrdienstleiter in Warngau wird angerufen. Er meldet sich mit Stellwerk Warngau. Sein Kollege in Schaftlach sagt 3594 angenommen. Das ist die Zugnummer. Mhm. Daraufhin sagt der Fahrdienstleiter in Warngau wieder ab 329. Damit meint er eben die Minute 29, weil ja immer die Uhrzeit drin sein muss. Der andere Fallenzeiter bestätigt das ab 29 und er sagt wieder ja. Und das war der Dialog. Und
sehr
das
kurz.
Ist jetzt, es ist sehr kurz, ja.
Überraschend ja, das ist knapp.
Ja, tatsächlich. Und es klingt jetzt vielleicht so erstmal ein bisschen konfus, über was Sie da reden. Aus Ihrer Sicht ist das nämlich ein total verständlicher Dialog. Ich meine, gut, die machen sowas natürlich mehrmals am Tag und auch schon seit mehreren Jahren. Beide Fahrdienstleiter wollten nämlich jeweils ihren eigenen Zug anbieten. Denn kurz zur Erinnerung, in Warngau und in Schaftlach stehen nämlich jetzt Züge jeweils, also wir haben zwei Züge und beide sollen auf die Strecke geschickt werden. Aber ein Zug muss jeweils warten, denn die Strecke ist eingleisig, also ein Zug muss auf den Gegenzug warten in einem Bahnhof, bevor er erst losfahren kann, weil es wie gesagt nur ein Gleis gibt. Und der Punkt ist jetzt, dass beide Fahrdienstleiter aber nach diesem Gespräch der Meinung waren, ihren eigenen Zug, der jeweils in ihrem Bahnhof steht, dem jeweils anderen Kollegen angeboten zu haben und der Zug vom Kollegen auch angenommen wurde. Und so haben beide Fahrdienstleiter ihren Zug auf die Strecke geschickt, in dem Wissen oder in dem Glauben, muss man sagen, dass sie die Erlaubnis vom Nachbarbahnhof haben. Und was auch erschwerend dazu kam, die beiden Züge hatten nämlich ziemlich ähnliche Zugnummern. Einmal 3594, das ist die Nummer, die in dem Dialog genannt wurde. Und der andere Zug ist der 3591. Also 3594 und 3591. Und vielleicht auch deshalb haben sich die Fahrdienstleiter falsch verstanden, weil sie eben so einen Zahlendreher hatten oder eben nicht ordentlich zugehört haben oder ohnehin davon ausgegangen sind, der andere wird schon wissen, was ich jetzt gemeint habe. Und so passiert eben das, dass beide Züge quasi jetzt auf die Katastrophe zufahren, weil sie beide losgeschickt werden und es eben 1975 auf dieser Strecke auch keine Technik mehr gab oder noch keine Technik gab, die das verhindert. Also sie konnten beide auch die Signale auf Fahrt stellen, auf Grün stellen. Es gab keine Technik, die das mehr aufhält. Und so passiert es eben. Um 18.31 Uhr stoßen dann beide Züge frontal auf freier Strecke zusammen.
Boah, das ist, also es ist schon tragisch, dass das aus so einer kleinen Konversation eigentlich entstanden ist. Da vielleicht sprechen wir noch drüber, wie konnte denn zum Beispiel der, also im Grunde Schaftlach hatte ja gesagt, 3594 angenommen, aber der hat auch gedacht, eigentlich hat er seinen Zug angeboten quasi.
Genau, die haben sich völlig missverstanden, vielleicht war es auch einfach zu viel Routine, dass sie gar nicht so drüber nachgedacht haben. Sie haben sich halt eben nicht an diese Vorschrift gehalten, an diese festen Wortlaute. Ich glaube, man kann das, da ich habe drüber nachgedacht, ich glaube, dass das aber auch menschlich durchaus nachvollziehbar ist, weil erstmal machen beide diesen Job lange. Es ist Routine und es ist auch einfach eine Gegend, wo man sich kennt. Also ich gehe davon aus, dass sich beide Fahrdienstleiter zumindest am Telefon schon länger gekannt haben. Vielleicht haben sie auch persönlich gekannt. Aber es ist jetzt so, dass es natürlich automatisch kumpelhafter wird. Und egal, ich glaube, in welchem Bereich und in welcher Branche jeder jetzt so arbeitet, aber wenn man sich's überlegt, man hat ja immer irgendwelche gewissen Arbeitsprozesse, egal um was man jetzt macht, egal ob jetzt im Büro oder draußen. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, ob man sich wirklich immer an alles so genau hält oder ob man nicht mal so, keine Ahnung, unter der Hand mal so Dinge vereinfacht oder schneller macht oder ein bisschen persönlicher macht, ist, glaube ich, etwas, wo keiner so wirklich unfrei ist. Aber ist natürlich klar, in so einem Bereich wie jetzt Eisenbahn oder auch Luftfahrt, da haben wir auch schon ein paar Fälle ja gehabt, die so in die ähnliche Richtung gehen, ja, ist es natürlich unerlässlich, dass man sich dort an Vorschriften hält, auch wenn man sagt, okay, es ist eh logisch, ich habe das 100 Mal schon gemacht, natürlich mache ich es jetzt auch wieder so, aber es gibt eben Prozesse und Vorschriften und Abläufe und ja, bei sowas ist es halt eben entscheidend, sich daran zu halten, aber ich verstehe so ein bisschen diese menschliche Komponente daran, also ich weiß nicht, wie es dir jetzt so geht, aber ich finde, dieses Zwischenmenschliche ist schon für mich irgendwie auch nachvollziehbar.
Ja, auf jeden Fall, also man weiß ja, vielleicht genau auch gerade eben so ein bisschen Zeitdruck oder sowas und genau, man kennt sich ja und so. Also ich kann mir auch schon, also es ist natürlich eine katastrophal, weil es zu dieser Katastrophe geführt hat, aber ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, dass sowas, So arbeiten Menschen halt einfach oder sowas passiert genau. halt eben einfach. Und ja. häufig, in der Regel passiert nichts. Das ist ja vielleicht ein bisschen das Fatale dran, es passiert eben so lange nichts, bis etwas passiert. Und dann kann es oft zu großen Katastrophen führen. Das haben wir ja auch in einigen Fällen, wie du gesagt hast, wo es ist jahrelang irgendwie gut gegangen, irgendwas. Und dann aber genau wegen dieser einen Sache, wo jahrelang nichts passiert ist, passiert auf einmal eine schreckliche Katastrophe. Und wenn wir zurückgehen zu dem Tag, also 18.31 Uhr, Sommerabend, die Züge stoßen frontal auf freier Strecke zusammen. Wie müssen wir uns die Dimension von diesem Zusammenstoß vorstellen?
Ja, also das war eine wirklich riesige Wucht und wahnsinnig viel Energie. Die Züge waren ungefähr 80 km/h beim Aufprall schnell. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, ich weiß es nicht, hat aber wirklich wahnsinnig krasse Folgen gehabt. Der erste Wagen eines Zuges hat sich aufgestellt und hat sich über die Lok des anderen Zuges geschoben. Da merkt man, glaube ich, oder kann man sich ganz gut vorstellen, wie viel Power da auch einfach dahinter war. Die Loks selbst wurden quasi zusammengedrückt, etwa auf ein Drittel ihrer Länge wurden diese Loks zusammengedrückt. Also auch wahnsinnig viel Masse, die dort so...
Boah, ja.
Ja, ne, also so zusammengeschoben wird. Wagen sind zum Teil entgleist. Die Fahrgäste selbst wurden durch die Wagen geschleudert. Sie waren eingeklemmt. Es waren überall Trümmer, Metallteile. Und unter all diesen Teilen liegen die Menschen jetzt. Und das Ganze ist ja ohne Vorwarnung passiert. Also es waren wirklich schlimme Bilder. Und als die ersten Helfer am Unglücksort eingetroffen waren, hörten sie von überall Hilfeschreie. Teilweise mussten die Rettungskräfte über tote Menschen steigen, um überhaupt zu den Schwerverletzten zu gelangen, um zu versuchen, diese Schwerverletzten noch zu retten. 41 Menschen sind insgesamt ums Leben gekommen. Auch die beiden Lokführer waren sofort tot. Und über 120 Menschen wurden zum Teil wirklich sehr schwer verletzt. Und das Ganze war, wie man sich vorstellen kann, auch für die Einsatzkräfte ein sehr belastender Einsatz. Viele erzählen hinterher, dass sie die Bilder von damals nie vergessen haben. Auch 20, 30 Jahre später gibt es Berichte zum Jahrestag, wo Einsatzkräfte sagen, das war so der Einsatz ihres Lebens, der sie bis heute geprägt hat und wo sie ja auch nicht so wirklich darüber hinweg sind, der sie immer noch beschäftigt, ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also so, wie das klingt, wie man sich das vorstellen muss, das muss ja wirklich eine höllisches Bild einfach gewesen sein. Das kann man sich dann sehr gut vorstellen, wie das auch auf die Einsatzkräfte dort gewirkt hat. Ich musste daran denken, die Lokführer müssen ja wahrscheinlich zumindest noch irgendwie ein paar Sekunden auch irgendwie realisiert haben, dass sie es jetzt zu dieser Konfrontation oder zu diesem Zusammenstoß kommt.
Ja, genau. Also ich habe nichts gefunden, ob sie davor noch gebremst haben oder ob das quasi so in einer Kurve, in einem Bogen passiert ist und sie sich erst kurz vorher gesehen haben. Da habe ich nichts drüber gefunden, aber zumindest waren sie ja beide immer noch mit 80 km/h unterwegs. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie wirklich, falls sie sich gesehen haben, dann wirklich erst im letzten Moment und ob es dann noch gereicht hat zum Bremsen, weiß ich nicht. Und man muss ja auch sagen, so ein Zug, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter erzählt, auch bei Eschede ist das ja auch ein sehr großes Thema gewesen. Wenn ein Zug bremst, das dauert einfach viel länger als ein Auto. Ja. Insofern hat man dann als Lokführer ohnehin, glaube ich, keine Chance mehr, da groß was zu verhindern.
Und es gibt hier auch noch ein besonders tragisches Detail bei dieser Katastrophe.
Genau, und zwar, wenn man sich die Opfer anschaut. Es gibt in der Nähe dort ein Internat, die St. Ursula-Schulen in Lenggries. Und auf dieses Internat sind zwei Mädchen gegangen, 13 und 18 Jahre alt. Und die waren zu Hause bei ihren Familien und wollten eben dann, wie sie das immer machen, am Unglückssonntag wieder zurück ins Internat fahren, nachdem sie eben am Wochenende zu Hause waren. Und diese beiden Mädchen waren genau in diesem Unglückszug und sind bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Sieben weitere Schülerinnen waren auch in diesem Zug, wurden zum Glück nur in Anführungsstrichen verletzt, haben diese Katastrophe aber überlebt. Und dann gab es noch eine Geschichte, die mir auch nahe ging. Und zwar 6 Schülerinnen wurden quasi durch Zufall gerettet oder durch einen Fehler wurde ihnen das Leben gerettet. Denn auch sie gingen auf dieses Internat in Lenggries und am Freitag vorm Wochenende hat eine Lehrerin nämlich verkündet, dass am Montag die erste Schulstunde ausfällt. Und daraufhin haben sie beschlossen, dass es für sie reicht, sie fahren erst am Montag in der Früh zur Schule und eben nicht schon am Sonntagabend. Das war aber ein Fehler von der Lehrerin. Also die Schulstunde ist gar nicht ausgefallen. Sie hat sich da irgendwie in einem Plan verschaut oder hat es der falschen Schülerin gesagt oder der falschen Klasse. Jedenfalls, die Stunde ist gar nicht ausgefallen, aber sie hat das gesagt und nur deshalb haben diese 6 Schülerinnen den Zug am Montag genommen und nicht schon am Sonntagabend. Sonst wären sie exakt in diesem Unglückszug gesessen.
Das ist auch krass, eine
fand ich nämlich
gruselige
total
Vorstellung.
Krass. Ja, total. Ja. Also ich meine, sie müssen dieser Lehrerin auf ihr Leben dankbar sein, aber wie das Leben so spielt, oder? Also ich finde, das ist eine total, was für ein Zufall, ja, dass sie diesen Fehler da macht und irgendwie sich da einen Plan verguckt und sagt, hey, Montag könnt ihr später kommen. Wahnsinn.
Ja, nach diesen ganzen Fällen, die wir hier so besprochen haben in dem Podcast, eine Sache, an die ich mich mittlerweile fast ein bisschen gewöhnt habe, ist, dass diese Geschichten, wo jemand überlebt, weil er oder sie einen Zug, genau wie sowas zum Beispiel in diesem Fall, hat dann doch einen anderen Zug genommen, hat einen Flug verpasst und so weiter und so fort, dass die relativ normal sind fast schon. Also das finde ich spannend, weil... Also es ist natürlich ein wahnsinnig glücklicher Zufall, insbesondere so im Einzelfall sozusagen. Aber ich denke, bei den ganzen Fällen, die wir hier so besprochen haben, es passiert relativ regelmäßig, dass Leute eben gerade so einer Katastrophe entgehen. Finde ich total spannend.
Das stimmt. Also der Klassiker ist ja immer Flug verpasst und genau die Maschine stürzt dann ab. Aber wir hatten das ja auch bei der Gletscherbahn von Kaprun, wo ja eine bestimmte Anzahl an Leuten in diese Gletscherbahn gepasst haben.
Stimmt.
Und irgendwann ging quasi die Schranke zu und die Leute mussten den nächsten Zug nehmen und haben so die Unglücksbahn verpasst. Also wie du sagst, das passiert tatsächlich regelmäßig oder bei jeder Katastrophe findet man irgendwie solche kleinen Geschichten.
Oder auch bei einem unserer letzten Fälle mit Juliane Köpke, wo ja Werner Herzog nicht fast auch in diesem Flieger gesessen hätte. Das war ja auch, ist ja auch so ein verrücktes Detail bei dem Fall. Also finde ich total spannend. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man teilweise die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Sachen einfach sehr unterschätzt und bestimmte Dinge einfach deutlich häufiger passieren, als sie tatsächlich oder häufiger passieren, als man denkt, dass sie passieren. So rum.
Ja.
Aber in diesem Fall gab es ja auch noch etwas, was diesen Zusammenstoß absolut begünstigt hat, richtig?
Genau, und das wird wieder etwas eisenbahntheoretisch, denn begünstigt wurde der Unfall noch durch einen weiteren Umstand. Und zwar der Sommerfahrplan 1975, der hat nicht eindeutig vorgeschrieben, an welchem Bahnhof die Züge zu kreuzen hatten. Also kreuzen, sprich, wo die Züge auf den anderen Zug aus der anderen Richtung warten sollen. Und dieser Fahrplan sah nämlich eine fiktive Kreuzung auf der freien Strecke vor, eben zwischen Wangau und Schaftlach. Und das hat man bei der Bundesbahn damals als Luftkreuzung genannt.
Was ist das, eine Luftkreuzung? Jetzt kriegen wir wieder, ich glaube, wir lernen jetzt hier alle noch was zum Thema Eisenbahnerwissen dazu.
Genau, ich habe das tatsächlich mit dem Begriff oder in der Form auch noch nie gehört, bevor ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe. Und zwar hatte der Sommerfahrplan 1975 eine Besonderheit. Denn der Sonderzug für die Ausflügler zurück eben abends nach München verkehrte nur am Sonntag, aber an allen anderen Tagen nicht. Und das wollte man damals ziemlich unkompliziert in den Fahrplan einbauen, ohne dass man sich den kompletten Fahrplan mit den anderen Zügen quasi so zerschießt oder kaputt macht. Denn gerade die Verbindungen nach München waren ja wichtig. Und man muss sagen, so ein Fahrplan, das ist ein relativ komplizierter Akt, denn es müssen ja Anschlüsse abgestimmt werden. Wo können Züge ausweichen bei eingleisigen Strecken? Wo halten sie? Wie passt das mit den Zeiten? Also ein Zug, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man macht einen Zug in den Fahrplan rein, hat das ja immer Auswirkungen auf alle anderen Züge, die auch auf der Strecke fahren und dadurch irgendwie dann später fahren müssen, ausweichen müssen, dadurch wiederum eigene Anschlüsse nicht mehr passen. Also insofern ist so ein Fahrplan erstellen ziemlich kompliziert. Und gerade die Verbindungen nach München waren ja wichtig und da wollte man nicht durch diesen einen Sonderzug, der nur einmal in der Woche fährt, jetzt alle anderen Verbindungen komplett auf neue Zeiten bringen und so weiter. Aber Problem eben, es war ja eine eingleisige Strecke. Also irgendwo mussten die Züge ja aufeinander warten und den jeweils anderen Zug vorbeilassen. Das nennt man bei der Eisenbahn Kreuzen. Und bei der Bundesbahn hat man damals dann einfach eine sogenannte Luftkreuzung eingebaut. Das heißt, es war nicht festgelegt, wann und an welchem Bahnhof die Züge kreuzen. Das sollten die Fahrdienstleiter einfach untereinander selbst ausmachen, wo das am besten passt. Das ist natürlich auch dann abhängig gewesen, wie pünktlich die Züge sind. Wenn einer Verspätung hat, dann muss man diese Kreuzung natürlich woanders legen. Mein Gut, das ist heute auch noch so bei Zügen, die feste Kreuzungsbahnhöfe haben. Wenn einer Verspätung hat, dann muss man die Kreuzung eventuell verschieben. Der Vorteil war eben, dass für eben nur so gelegentlich verkehrende Sonderzüge, wie das einer war, dass die Fahrdienstleiter je nach Verkehrslage, wie pünktlich ist der Zug, wie pünktlich sind die anderen Züge, eben diese Züge, diese Kreuzung auf die Strecke einfädeln können, ohne dass das ganze, dieses ganze komplexe Konstrukt an Fahrplan man irgendwie ändern muss. Und im Fall von Warngau, über den wir sprechen, sollte diese Luftkreuzung einfach verhindern, dass der nur am Sonntag fahrende Sonderzug für die Ausflügler diesen ganzen Wochenfahrplan samt Anschlusszügen eben durcheinander bringt und im schlimmsten Fall Auswirkungen bis auf München hat, was ja ein riesiger Knotenpunkt auch damals schon war.
Spannend. Also, dass ich das richtig verstehe, also im Grunde geht es wirklich darum, Fahrplan ist wahnsinnig komplex, also das verstehe ich auf jeden Fall. Und dann im Grunde genommen sagt man wirklich, okay, dieser Sonderzug, der fährt so selten, so unregelmäßig, da müssen wir jetzt nicht den kompletten Fahrplan für umwerfen und deswegen sagen wir, okay, hier passiert diese Luftkreuzung, im Grunde genommen so eine virtuelle Kreuzung sozusagen.
Ja, genau. Ein. Genau, ja. Das kann man ganz kurz sagen. Ja, voll. Also ich wusste das auch nicht, dass es das gab.
Und ist das denn, also weil das ja dann schon eben dazu führt, dass dann eben nicht auf den regulären Fahrplan geschaut wird, sondern dass es eben auch mündlich abgesprochen werden muss, kann man sagen, dass das grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko darstellt? Also ist das irgendwie eine Abwägung zwischen Sicherheit und, ich sag mal, Bequemlichkeit?
Also ein Sicherheitsrisiko ist es nicht unbedingt, würde ich sagen, denn auch wenn diese Kreuzung jetzt nicht fest geplant war mit Uhrzeit und Bahnhof, gab es ja feste Regeln, wie diese Kreuzung vereinbart werden musste, eben mit festen Wortlauten, mit diesen vorgeschriebenen Zugmeldungen, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Und wenn sich alle daran halten, ist das grundsätzlich kein Sicherheitsrisiko. Aber es gab ja nach dem Unfall natürlich auch Ermittlungen und die Staatsanwaltschaft sagt hinterher auch, dass es zumindest ein Sicherheitsgewinn ist oder gewesen wäre, wenn die Kreuzungen fest an einem Bahnhof eingeplant werden. Und was man auch sagen muss, das gab es damals nicht nur auf dieser Strecke, sondern das war in ganz Deutschland tatsächlich ein System, was verbreitet war, diese Luftkreuzungen. Zum Beispiel auch ganz im Norden zwischen Husum und Westerland auf Sylt oder auch zwischen Freiburg und Donaueschingen in Baden-Württemberg. Das waren Strecken, wo in den 70er Jahren das wirklich normal war. Und teilweise war das sagen Bahnexperten, seit 20 Jahren ist das gängige Praxis gewesen, solche Luftkreuzungen einzubauen, weil, wie du richtig gesagt hast, es natürlich auch erstmal so eine Fahrplanerstellung einfacher macht, bequemer vielleicht auch macht und man sagt, okay, man schiebt diese Arbeit oder diese Verantwortung dann einfach nochmal zu den Fahrdienstleitern ab, die dann selbst eben diese Kreuzungen je nach Lage planen müssen.
Und gibt's die heute immer noch? Also wenn ich mich jetzt heute in Zug setze, kann das sein, dass ich an so einer, über so eine Luftkreuzung, je nachdem, wo ich lang fahre, dass ich über so eine Luftkreuzung fahre?
Tatsächlich nicht mehr. Also falls das jetzt euch beruhigt, tatsächlich hat man konsequenterweise direkt nach dem Unglück in Warngau hat man unverzüglich alle Luftkreuzungen im gesamten Bundesbahngebiet per Dienstanweisung durch die Deutsche Bahn oder durch die Bundesbahndirektion ausdrücklich untersagt. Das heißt, heute gibt es das nicht mehr. Und auch wenn jetzt heute ein Sonderzug fährt, es gibt zum Beispiel auch noch recht viele Fußball-Sonderzüge oder auch von so Museums-Eisenbahnvereinen oder generell Eisenbahnvereinen, die irgendwie sich so Sonderfahrten machen am Wochenende, das gibt es noch relativ oft. Das ist alles fest geplant. Da steht genau drin, wann der Zug an welchem Bahnhof ist, wann er warten muss, an welchen Bahnhöfen die Kreuzung vorgesehen ist. Also insofern Luftkreuzungen gibt es nicht mehr.
Ja, spannend. Gab es außer diesen Änderungen, gab es noch irgendwelche anderen Folgen? Also welche Folgen, welche Lehren wurden aus diesem Unglück gezogen?
Also zunächst die ganz, technischen Folgen aus dem Unglück, denn die Wracks dieser zusammengestoßenen Züge, die wurden ziemlich schnell wieder von den Gleisen geräumt, denn die Züge fahren tatsächlich ab dem 10. Juni schon wieder. Wenn wir uns erinnern, das Unglück war am 8. Juni, also das ging ziemlich schnell. Luftkreuzungen, wie eben erwähnt, wurden sofort danach per Dienstanweisung verboten, gibt es seitdem nicht mehr. Und es gab natürlich auch eine juristische Aufarbeitung, das ist, glaube ich, klar. Und angeklagt sind die beiden Fahrdienstleiter, auch das wenig überraschend, angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und des fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr offiziell. Aber, und was ganz überraschend ist, nicht nur sie werden angeklagt. Erstmals in der Geschichte der Bundesbahn sollen nämlich nach einem Unglück nicht nur die unmittelbar am Ort arbeitenden Eisenbahner rechtlich belangt werden, sondern es werden zum ersten Mal auch Beamte, teilweise auch höhere Beamte, aus den Schreibtischen der Zentrale quasi in den Gerichtssaal geholt. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt lange, holt diverse Gutachten ein und am Ende werden auch Beamte aus der DB-Direktion, aus der Bundesbahndirektion angeklagt. Das ist zum einen damals hat man gesagt Amtmann, 50 Jahre alter Mann, der hat den Sommerfahrplan 1965 nämlich so gestaltet, wie er dann eben gefahren ist mit dieser Luftkreuzung und ihm wird quasi vorgeworfen, dass der Zusammenstoß auf freier Strecke geradezu vorprogrammiert war, indem eben diese Luftkreuzung eingebaut war. Angeklagt wird dann auch ein Direktor, der als Dezernent für den Bezirks- und Sonderpersonenzugfahrplan die Fahrplangestaltung überwachte, also so quasi so der Vorgesetzte. Und das ist ganz interessant, denn dass man jetzt auf einmal Beamte, teilweise auch aus höheren Ebenen, anklagt, hat ja Seltenheitswert, zumindest damals. Denn so deutsche Behörden haben damals quasi mit so Vorschriften versucht, sich von jeder Verantwortung frei zu sprechen, schon von vornherein. Also dass dann immer, das heißt dann immer menschliches Versagen und menschliches Versagen war dann immer der ausführende Arbeiter auf der untersten Ebene, auf der untersten Stufe. Das ist vielleicht ein Schrankenwärter, der zu spät die Schranke runtergelassen hat, ein Fahrdienstleiter, der nicht aufgepasst hat, ein Lokführer, der ein rotes Signal nicht gesehen hat. Und die Schuld ist immer unten, aber oben in den Büros, da spricht man sich von jeder Verantwortung frei, weil es gibt ja für alles Regeln, für alles Vorschriften. Und wenn sich der Arbeiter nicht daran hält, dann, tja, selber schuld. Also so ein bisschen, glaube ich, kann man sich das Mindset von vielen Beamten, nicht nur bei der Eisenbahn, auch in vielen anderen Bereichen oder auch außerhalb des Beamtentums sich vorstellen. Und insofern, dass die Staatsanwaltschaft jetzt weitergeht und nicht nur sagt, okay, die beiden Fahrdienstleiter haben sich nicht an die Vorschriften gehalten, Fall zu Ende. Das ist durchaus etwas, was ungewöhnlich war, zumindest in den 70er Jahren. Es gibt am Ende, es gibt am Ende dann natürlich auch ein Urteil gegen die beiden Fahrdienstleiter. Beide bekommen Freiheitsstrafen auf Bewährung, einmal ein Jahr und einmal 8 Monate und beide eine hohe Geldstrafe. Der Beamte, der den Fahrplan gestaltet hat und eben diese Luftkreuzung eingebaut hat, der bekommt ebenfalls eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten und muss auch eine Geldstrafe zahlen. Aber von oberen Beamten wird keiner verurteilt oder angeklagt. Und auch, dass die Bundesbahn die Strecke technisch nicht so ausgerüstet hat, dass so ein Unfall eben bei einem menschlichen Fehler verhindert werden kann. Das wird kritisiert, hat aber juristisch keine Folgen.
Das finde ich richtig spannend, weil wir das ja auch in vielen anderen Fällen gesehen haben, ja auch nicht nur im Bereich, ich sag mal, irgendwie so öffentliche Verwaltung oder jetzt hier irgendwie so ein Bundesunternehmen, sondern natürlich auch in der Wirtschaft quasi. Das haben wir auch schon in vielen, beispielsweise bei Airlines gesehen, wo es ja wirklich sehr schwer auch war, im Grunde genommen so dem höheren Management bestimmte Sachen nachzuweisen. Das haben wir auch bei sehr vielen Fällen gesehen, wo es eigentlich eher so um die allgemeine, das Arbeitsumfeld ging, wurden Prozesse eingehalten, wurde darauf geachtet, dass Prozesse eingehalten werden und so weiter und so fort. Aber am Ende findet vor allem eine Verurteilung eben von den Leuten statt, denen eine direkte persönliche Schuld nachgewiesen werden kann. Was ich in den Fällen immer sehr, sehr spannend finde. Ich finde, das ist auch ein Thema, da können wir uns, und wenn ihr das auch spannend findet, schreibt uns gerne auf Instagram, dem wir uns auch mal gerne widmen können. Ich finde das wahnsinnig spannend. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, oder ich habe zumindest auch im Studium mal so eine Richtung in diese quasi, was dann so unter Organisationskommunikation, Organisationspsychologie läuft und so weiter. Wie funktioniert sowas überhaupt? Und finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, wie so eine Kultur entsteht, die dann letztendlich auch vorgibt, wird auf Fehler geachtet, wird darauf geachtet, dass Sachen richtig gemacht werden und so weiter. Ein ganz, ganz spannender Fall zum Beispiel auch, den wir noch gar nicht besprochen haben, vielleicht wird das einer der nächsten Fälle, beispielsweise auch der Challenger-Abschuss, also bei der NASA zum Beispiel, oder dort die Katastrophe. Ja, finde ich insgesamt spannend. Jetzt hier so ein bisschen ein Nebenthema aufgemacht. Ich glaube, da brauchen wir mal eine komplette Folge für.
Ich glaube auch, ja.
Oder vielleicht mal wieder eine Serie.
Oh ja, stimmt.
Aber ja, genau. Ja. Finde ich spannend, dass hier, und da sieht man dann ja schon, irgendwann hat sich so ein bisschen geändert. Irgendwann, ja, wurden auch die Leute zur Verantwortung gezogen, die eigentlich, deren Aufgabe es ja eigentlich auch war, eben für das Umfeld, für die Prozesse und so weiter zu sorgen. Und das Interessante daran ist ja eben auch der Fall, über den wir jetzt gesprochen haben, 50 Jahre her, aber es gibt ja immer noch Sachen oder es gibt ja immer noch Fälle aus der heutigen Zeit, die im Grunde genommen die gleichen Ursachen und Fehler damals haben. Also eigentlich sind die gleichen Probleme von damals immer noch zu einem Teil mindestens präsent. Und du hast ja auch einen sehr aktuellen Fall gefunden, der sehr ähnlich losging.
Genau, wie am Anfang erwähnt, und deshalb fand ich diesen Fall auch spannend. Und zwar nicht lange her, Januar 2020, wieder in Bayern. Geografisch ein bisschen eine andere Ecke, aber wir sprechen immer noch so über alles, was so südlich von München ist, und zwar über die Bahnstrecke von Garmisch-Partenkirchen nach Reutte in Tirol. Auch dort sprechen sich zwei Fahrdienstleiter ab. Einmal der vom Bahnhof Griesen und dann der Fahrdienstleiter im österreichischen Bahnhof Reutte. Das Ganze ist auch eine eingleisige Strecke und auch dort sind jetzt zwei Züge gleichzeitig auf die Strecke geschickt worden. Wie 1975 in Warngau. Gleichzeitig zwei Züge. Da ging es zum Glück echt glimpflich aus, aber es war ziemlich knapp, denn ein Lokführer kann noch rechtzeitig bremsen und dann stehen beide Züge 20 Meter voneinander entfernt stehen. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. 20 Meter zwischen beiden Zügen, also es ist niemand verletzt worden, es ist nichts passiert. Man fragt sich natürlich, wie kann das sein im Jahr 2020? Und auch hier, ähnlich wie in Warngau, die beiden Fahrdienstleiter haben ihre Gespräche über Funk nicht korrekt geführt. Sie haben sehr stark im Dialekt gesprochen, sie haben nicht nach Vorschrift gesprochen. Und so kam es wieder zu einem Missverständnis. Und sie haben beide Züge losgeschickt und auch auf dieser Strecke gab es tatsächlich, finde ich wahnsinnig überraschend, weil wie gesagt, das ist jetzt quasi vor kurzem passiert. Es gab auch auf dieser Strecke keine technische Ausrüstung, die verhindert, dass ein Zug in ein Gleis geschickt wird, das bereits durch einen anderen Zug besetzt ist. Das hat man dann nach dem Unglück ziemlich schnell nachgerüstet für diese Strecke. Was noch ein ganz interessantes Detail ist, es gibt zu jedem größeren Eisenbahnunglück immer einen Untersuchungsbericht. Die sind frei veröffentlicht. Das untersucht die das Eisenbahnbundesamt. Es gibt dort eine Untersuchungsstelle für eben solche Eisenbahnunglücke. Und es gibt eben einen Untersuchungsbericht. Und ich habe mir diesen Untersuchungsbericht durchgelesen. Und ein Lokführer hat dann eben dem Fahrdienstleiter über Funk gemeldet, dass ein anderer Zug vor ihm steht. Und dann wurden die Fahrdienstleiter nervös. Und ihnen hat wahrscheinlich auch schon gedämmert, okay, irgendwie haben sie da jetzt nicht richtig gearbeitet. Und ich habe ja schon vorhin erwähnt, so Funkgespräche werden bei der Eisenbahn immer aufgezeichnet. Und entsprechend wollten die Fahrdienstleiter dann einfach auf ihre privaten Handynummern wechseln. Denn der Funk wird ja aufgezeichnet und sie wollten ihren Fehler quasi vertuschen und wörtlich das unter sich ausmachen. Also der eine Fahrdienstleiter sagt dann dem anderen, du pass auf, ruf mich mal auf dem Handy an, ruf mich mal auf der Nummer an, hat dann seine Nummer diktiert und hat eben dazu gesagt, wir machen das aber unter uns aus.
Und das ist echt hart.
Genau, das ist das eine. Die Fahrdienstleiter haben das quasi oder wollten das so machen. Das Problem war aber, aus ihrer Sicht Problem, sie wollten natürlich auch die Lokführer mit ins Boot holen. Und das wollten sie ziemlich, so halbwegs elegant lösen. Der eine Zug sollte einfach wieder zurück in den Bahnhof fahren. Danach wäre dann der andere Zug von der Strecke auch in den Bahnhof gefahren. Da hätten sie dann gekreuzt und dann wären die Züge quasi in diesem Bahnhof wieder aneinander vorbeigefahren. Hätte zwar Verspätung gemacht, aber das hätte man dann irgendwie, wahrscheinlich hätten sie es auf was anderes geschoben, hätten gesagt, sie haben dann eine Weichenstörung, Signalstörung, irgend sowas. Und das Ganze wäre quasi aus ihrer Sicht elegant vertuscht worden und sie hätten keine Probleme gehabt. Aber die Lokführer haben da nicht mitgemacht. Ein Lokführer hat ohnehin bereits seine Leitstelle angerufen und insofern wussten jetzt ohnehin auch in der Betriebszentrale schon alle Bescheid, dass da zwei Züge gegenüberstehen mit 20 Meter Unterschied. Und insofern konnten die Fahrdienstleiter für sich dann auch nichts mehr retten. Und es zeigt aber eben, wie wichtig Kommunikation bis heute bei der Eisenbahn ist. Eben diese festen Wortlaute, und dass man nicht aneinander vorbeispricht. Es ist bei diesem Untersuchungsbericht übrigens auch ganz interessant. Diese Fahrdienstleiter sprechen in einem wirklich wahnsinnigen Dialekt. Es ist einfach eben südliches Bayern. Der eine Fahrdienstleiter ist ja auch Österreicher, weil er in Österreich arbeitet. Und das wird dann eben so in Schriftsprache in diesem Untersuchungsbericht übertragen. Man kann ein bisschen drüber lachen, weil es ist ja auch nichts passiert so. Es ist halt ja auch menschlich wieder irgendwie nachvollziehbar, weil diese Leute, diese Mitarbeiter sprechen ja privat auch im Dialekt. So natürlich, das ist so ihr Leben dort unten. Das ist ja jetzt auch kein Ding, was jetzt nur in Bayern ist. Auch in anderen Gegenden Deutschlands sprechen die Leute halt Dialekt. Das ist ja normal. Aber wenn so Dialekt dann eben auf so feste, sehr behördliche, amtliche Wortlaute und Amtssprachen trifft, dann stößt das irgendwie so ein bisschen an die Grenzen, ja. Und da muss man halt sagen, tatsächlich haben sie so im Dialekt gesprochen, dass sie auch dachten, ja, der andere weiß, was ich meine, wir verstehen uns ja, aber sie haben völlig aneinander vorbeigesprochen.
Krass, ja, was für ein Fall. Wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, aber ja, auch total spannend mit dem, ich kann es mir vorstellen, so etwas mit dem Dialekt. Gibt es ja auch teilweise auch bei Flugzeugen auch teilweise immer wieder so, dass dann irgendwie so Dialekt oder Akzente irgendwie eine Rolle spielt bei den Durchsagen. Aber hier scheint ja bei weitem nicht nur das einzige Problem zu sein. Und ja, dass die dann auf privates Handy ausweichen wollten, das ist schon ziemlich hart.
Voll, ja, genau. Und also dieser Fall, der ging damals schon ein bisschen durch die Medien auch und es hat eben gedauert, bis dieser Untersuchungsbericht dann draußen war. Der kam, glaube ich, auch erst, ist nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr kam der raus und es ist wirklich erstaunlich, dass sowas heutzutage immer noch so in der Form passiert. Also wie gesagt, es ist das ähnliche Muster wie in Warngau, nur dass es Gott sei Dank glimpflich ausging.
Ja, auf jeden Fall großes Glück gehabt, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, total spannender Fall, richtig spannender Einblick so in die Geschichte der Bundesbahn auch. Ich habe das Gefühl, viel gelernt zu haben darüber, wie Eisenbahnen funktionieren, zumindest was eine Luftkreuzung ist.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Vorbereiten, Max.
Ja, gerne. Die Bilder, wie immer, findet ihr dann im Laufe der nächsten Tage bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr Vorschläge habt zu Fällen, wenn euch was interessiert. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall hier wieder.
Genau, bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.